Ja, liebe Gemeinde, wer hatte schon mal die Situation, man bereitet sich auf so eine Prüfung vor, vielleicht in der Uni so eine richtige Klausur, diese 4-Stunden-Sachen, die man da machen muss, und man gibt richtig Gas, man lernt, man liest viele Bücher, und dann geht man in den Klausurraum, sagt, ja, bin jetzt gut vorbereitet, dann kriegt man einen Aufgabenzettel, öffnet den, und dann denkt man so, ach du liebe Zeit, irgendwie sieht das jetzt ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Irgendwie habe ich mich ganz falsch vorbereitet, oder nicht ganz falsch, zumindest teilweise falsch. Und dann fängt die Nervosität an, und dann fängt es an, der Kampf ums Überleben, sozusagen. Wer hat das schon mal erlebt? Ja, die meisten von uns. Das heißt, wir wissen aus dem Leben, wir wissen, es ist wichtig, dass wir uns, wenn wir eine Herausforderung haben, sozusagen eine Art Kampf, dass wir uns richtig vorbereiten. Denn sonst ist die ganze Arbeit umsonst, und das, was wir eigentlich schaffen wollen, werden wir nicht schaffen. Und das ist das Thema jetzt, die richtige Vorbereitung auf Herausforderungen. Und ich lese als Bibelstelle Epheser 6, 10 bis 20 vor. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Das heißt, was ist die Herausforderung? Womit haben wir es eigentlich zu tun? Das sagt die Bibel. Wir haben mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, zu tun. Das ist die Herausforderung, mit denen wir alle zu tun haben. Und auch wenn wir uns vielleicht hier manchmal schön eingerichtet haben auf der Welt, wir haben unseren schönen Job, die Kollegen mögen uns, haben unser Haus, unser Garten, oder sind auch im Sportverein. Letztendlich müssen wir wissen, dass wir sind eigentlich jeden Tag als Christen in gewisser Weise einer Kampfsituation. Denn diese Welt, das sagt die Bibel, ist kein heller Ort, ist kein schöner Ort, auch wenn es uns vielleicht subjektiv gut geht. Und sie hat ein Ablaufdatum. Irgendwann wird Gott mit dieser Welt, die wir hier haben, Schluss machen. Und was wir verstehen müssen, ist, dass die wirklichen Herren dieser Welt nicht Putin, Biden und Scholz sind, sondern die wirklichen Herren der Welt herrschen auf eine unsichtbare Art. Das sagt die Bibel. Und woran sehe ich das? Als der Teufel Jesus auf den Berg geführt hat, Matthäus 4, Vers 8, da steht, wiederum führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und was hat Jesus dann gesagt? Er hat nicht gesagt, ja, du erzählst ja nur, Gott ist der Herr der Welt, sonst wäre es ja keine Versuchung gewesen. Jesus wusste, dass der Teufel in der Tat das machen kann, weil er über diese ganzen Reiche, dass er über diese ganzen Reiche herrscht. Und das ist letztendlich die Realität, mit der wir zu tun haben. Es gibt vielleicht Grade an Gottlosigkeit. Wir hier in Deutschland haben es hier nicht so wie in Nordkorea, wo Christen verfolgt werden. Aber das tolle Reich Gottes auf dieser Welt, das gibt es nicht. Das gab es nie und das wird es auch nicht geben. Das ist in gewisser Weise eine Illusion. Und auch all diese Ansätze, ja, wir als Christen müssen die Gesellschaft transformieren. Natürlich müssen wir Salz und Licht sein und sollen versuchen, da wo wir sind, einen Unterschied zu machen. Auf der Arbeit, im Bildungssystem, im Rechtssystem. Aber letztendlich ist das nicht unsere Berufung als Christen. Wir sollen Salz und Licht sein, aber wir werden nicht die Welt, auf einmal Deutschland oder Europa, auf einmal zum himmlischen Ort machen. Das sagt die Bibel nicht. Das hat die Bibel uns nicht verheißen. Wie kommt das denn überhaupt, dass und die Bibel sagt auch sogar klar in Römer 2, Gott hat die Menschen dahin gegeben, und Gott hat die Menschen dahin gegeben, das heißt, er hat gesagt, in diese Gottlosigkeit. Kurze Frage, jetzt sehe ich gerade, meine Uhr ist stehen geblieben. Hat jemand vielleicht irgendeine Armbanduhr für mich? Ich wundere mich die ganze Zeit, Ich wundere mich die ganze Zeit, dass es kurz vor 9:30 ist. Okay, alles klar, dann habe ich das. Vielen Dank. Wir sehen sogar noch etwas detaillierter im Buch Daniel, wo Gott Daniel zeigte, diese Abfolge von Königreichen, die kommen werden. Dankeschön. So, genau, jetzt haben wir das Pult, die Uhr, jetzt kann es weitergehen. Also wir sehen, dass Gott Daniel hier in Daniel 10 hat, wie er in dieser Abfolge dieser noch kommenden Königreiche zeigt, wo er sagt, dass jedem dieser Reiche quasi so eine Macht, so ein Engelfürst, so eine himmlische Macht zugeordnet ist. Und die Bibel sagt auch klar, weil Gottes Engel gegen diese Mächte gekämpft hat, dass das eben keine guten Mächte sind, sondern Engel, die irgendwann mal von Gott abgefallen sind. Das heißt, im Politischen, im großen Politischen, wir sagen immer, wir gucken uns an, diese ganzen Tyrannen, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, aber letztendlich, wir wissen, wir sehen an der Bibel, dass hinter all diesem letztendlich hinter gottfeindliche Mächte stecken. Das heißt, eine geistliche Welt. Es gibt eine geistliche Dimension von der ganzen Realität, die wir im Politischen sehen. Wir sehen es auch weiter, wenn wir eine Ebene runtergehen. Wir sehen im Bildungssystem, wie immer mehr diese Sachen, quasi, was uns vor 20 Jahren noch selbstverständlich war, Familie, wie das relativiert wird. Wir sehen, dass bei unseren Kindern, wie unsere Kinder angegriffen werden, wie sie vielleicht in der Schule Sachen lesen müssen, wo wir eigentlich sagen, das ist gar nicht gut für diese Kinder, für unsere Kinder. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, ich habe hier nochmal ein Zitat aus dem Fokus, also nicht aus irgendeinem komischen Magazin, sondern aus dem Fokus von einem bekannten Kinderbuchautor, der heißt Ottfried Preußel. Der hat viele Bücher geschrieben, Der Räuber Hotzenplotz, habe ich als Kind auch mal, haben wir in der Schule gelesen und so weiter. Ganz viele bekannte Bücher. Und der wurde interviewt und dann hat Fokus gefragt, in ihrer Familie hat Magie immer eine große Rolle gespielt. Und dann sagt Ottfried Preußel, dieser wirklich bekannte Autor, der vor einiger Zeit gestorben ist, er sagt, ja, eine meiner Großmütter hatte das sogenannte zweite Gesicht und unter meinen Vorfahren in Böhmen hat es zwei Zauberer gegeben. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass es eine schwarze Magie gibt, mit der man Menschen schadet, auf der anderen Seite die weiße Magie. Und dann sagt er, auch für die weiße Magie muss man ein Bündnis mit dem Teufel eingehen, anders geht es nun mal nicht. Aber man bewirkt Gutes, sagt er, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich glaube, lacht verschmitzt, ein bisschen Weißmagier bin ich schon. Das heißt, dieser Mann, der so viele Kinderbücher geschrieben hat, sagt damit indirekt, ich habe ein Bündnis mit dem Teufel, weil sonst wäre er kein Weißmagier. Ich mache weiße Magie. Dann hat er vorher gesagt, ja, dafür braucht man auch ein Bündnis mit dem Teufel und haha, ich bin auch ein bisschen Weißmagier. Das sagt er. Also kann man hier nachlesen. Ich kann den Link schicken. Selbst in Familien sieht man manchmal Sachen, kann ich selber so aus meiner eigenen Erfahrung sehen, wo meine Frau mir vor fast 20 Jahren hat sie mir gesagt, ja, du, ich habe da was in deiner Familie gesehen. Und dann, ja, ich habe gesagt, naja, ist vielleicht so ein bisschen kulturell geprägt, bis mir Gott die Augen geöffnet hat. Und dann habe ich mein PowerPoint, so einen Stammbaum gemacht und habe da Dinge reingeschrieben. Und dann dachte ich so, meine Güte, es gibt Dinge, klar, wir sind verantwortlich für Dinge, aber es gibt hinter vielen Dingen, die wir sehen, die uns so natürlich vorkommen, in der Politik, in unseren Familien, in unserem eigenen Leben gibt es manchmal Dynamiken, die nicht von Gott sind und gegen die wir eben geistlich kämpfen müssen, wo wir die Waffenrüstung Gottes anziehen müssen, damit wir gegen diese Dinge kämpfen. Das heißt nicht, dass wir auch unseren Verstand benutzen können, aber die Ursache von den Dingen, die wir sehen, sind nicht menschlich. Und das ist ja gerade die Sache des Teufels. Der Teufel ist listig, sagt die Bibel, die listigen Anschläge. Der Teufel möchte nicht, dass wir Gottes Waffen nutzen. Er ist nicht fair. Für ihn ist es eigentlich ganz toll, wenn wir uns mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen, uns vielleicht eher mit Politik beschäftigen, uns mit unserem Gebäude, uns über die Farbe, mit der wir die Gemeinde streiten, uns in allen möglichen Aktivitäten reinhängen. Aber das Wesentliche, worum es eigentlich geht, übersehen. Das ist der erste Punkt, den ich sagen wollte. Und jetzt ist der zweite Punkt. Wir brauchen für geistliche Herausforderungen, brauchen wir eine geistliche Waffe. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Was ist denn diese geistliche Waffe, von der die Bibel spricht? Darüber können wir jetzt spekulieren, aber das Schöne ist, es steht klar im Text. Und die eigentliche Angriffswaffe, die in diesem Text steht, der Rest ist ja eher so zur Verteidigung, ne? Der Helm und der Schild, der Gürtel. Aber die Angriffswaffe, die wir brauchen, um gegen diese Sachen zu kämpfen, ist das Wort Gottes. Das steht da. Das heißt, wir sollen das Wort Gottes nehmen. Das ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und das ist jetzt der zweite Punkt, den ich sagen will. Das heißt, wenn wir eine Waffe haben, müssen wir natürlich auch wissen, wie man diese Waffe benutzt. Und wir müssen natürlich auch wissen, ist diese Waffe überhaupt scharf? Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einen Schwertkampf gehe, kann ich das natürlich nur machen, wenn ich weiß, dass das Schwert auch scharf ist. Überlegt mal, ich will jetzt jemand abstechen, meinen Gegner. Ich sage, das wird vielleicht wird das Schwert brechen oder es ist gar nicht scharf. Dann werde ich natürlich nicht mit Vertrauen in diesen Kampf gehen. Und ich muss natürlich auch wissen, wie ich es benutze. Das heißt, wenn ich nur in der Luft rumfuchtel mit dem Schwert und dann kommt der andere, kommt von unten und sticht mich ab und das war's. Also, ich muss wissen, wie benutze ich das Schwert und überhaupt, was ist das Schwert? Warum ist dieses Schwert klar? Wenn die Pistole nicht geladen ist, dann mache ich klick, 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 klick und es wird nichts passieren. Das heißt, was ist überhaupt, das ist der nächste Punkt. Was ist denn dieses Schwert? Warum ist es überhaupt eine Waffe? Ist es vielleicht, ne? Die Bibel ist, das sagt die Bibel, sie ist von Gott eingegeben. Sie ist nicht nur ein menschliches Buch, was Menschen eben vor 2.000, 3.000 Jahren irgendwie zusammengeschrieben haben. Die Bibel ist, ne, wir kennen alle 2. Timotheus 3, Vers 16. Die Bibel ist von Gott eingegeben. Sie ist Gottes Wort. Griechisch steht da Theopneustos, von Gott gehaucht. Ich denke, das haben wir auch alle 100 Mal gehört, hoffentlich. Und wir haben es oft gelesen. Die Bibel ist Gottes Wort. Das heißt, es reden Menschen, aber getrieben vom Geist Gottes. Die Bibel hat zwar eine menschliche Form, es werden menschliche Sprachen benutzt, menschliche Worte, aber hinter der Bibel, der Waffe, steckt mehr. Es ist Gottes Wort. Das heißt, und ich glaube auch, wir können zuversichtlich sein, gerade wenn wir die Bibel erforschen, wir können zuversichtlich sein, dass wir uns auf sie verlassen können und dass sie auch, auch wenn Gott sie in menschliche Sprache gegossen hat, dass sie in ihren ursprünglichen Manuskripten ohne Widersprüche ist. Das heißt, denn Gott, die Bibel sagt auch klar, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch er ist ein Menschenkind, dessen etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas sehen und nicht halten. Das heißt, wenn Gott, kann ich einmal das eine sagen, er kann nicht das andere sagen. Ich glaube, die Bibel, wenn Gott doch in der Bibel spricht, dann kann ich mich drauf verlassen, dass es wirklich, dass die Bibel wirklich zuverlässig und Gottes Wort ist. Und ich weiß, dass es viele Debatten darüber gibt. Naja, was ist denn mit den ganzen Widersprüchen etc.? Ich glaube, dass wenn man seinen Verstand auch einschaltet, und das ist nicht verboten, dass man viele angebliche Probleme, wo man mit der Bibel zu tun hat, oder wo die Leute sagen, ja, deswegen ist die Bibel nicht vertrauenswürdig, dass man die lösen kann. Und dass wir durchaus, wenn wir mit der Bibel umgehen, auch unseren Verstand, sogar die Wissenschaft nutzen können, um klar zu sagen, die Bibel ist zuverlässig, die Bibel ist Gottes Wort. Es gibt ja immer wieder diese erstaunliche Entdeckung, wo gesagt wird, nein, was die Bibel da sagt, das kann nicht stimmen, das ist historisch nicht erwiesen, wir haben da nichts gefunden, was belegt, was die Bibel sagt. Und am Ende gibt es Ausgrabungen, dann sagt man, oh, es stimmt aber doch, jetzt finden wir ja doch was. Wir können also wirklich unseren Verstand nutzen, wir können sie erforschen, um wirklich unser Vertrauen in die Bibel zu stärken. Ich habe jetzt nochmal ein Beispiel, vielleicht wenn wir weitermachen können. Wir haben zum Beispiel, das wird oft so als Widerspruch gesagt, zum Beispiel, es gibt so zwei Parallelstellen in Chronik und es in 2. Könige, da steht dann zum Beispiel, dass einmal hat Elchanan, der Sohn von Jaogim, hat Goliath erschlagen. Da fragen wir sofort, naja, das war doch David. Und dann gibt es den Elchanan, da steht, er hat den Bruder von Goliath erschlagen. Und da sagen viele, naja, das ist doch ein Widerspruch. Und wenn man sich, ich habe das jetzt mal auf Hebräisch, diese beiden Verse habe ich jetzt mal nebeneinander gehalten. Und wenn man jetzt sieht, ohne dass man das lesen kann, wenn ich, unten ist also der Vers, da steht, okay, es war eben nicht der Goliath, der erschlagen wurde, es war der Bruder von Goliath. Wenn ich nur minimal etwas daran verändere, sieht es genau gleich aus. Das heißt, es gibt, wenn man mit der Bibel umgibt, es gibt Möglichkeiten, die nennen sich Textkritik. Das heißt nicht Bibelkritik, wo ich eben davon ausgehe, wir haben verschiedene Manuskripte und die legt man nebeneinander und übereinander und sagt dann, okay, da gab es vielleicht mal einen kleinen Abschreibefehler, wir haben nicht mehr die Originale, aber wenn man die so vergleicht, übereinander legt, dann kann man vielleicht so weit wie möglich den Urtext, also das ursprüngliche Manuskript, wiederherstellen und dann sagen, ja, dann stimmt das. Wie gesagt, das sind so eine minimal, das ist fast derselbe Vers. Viele sagen, oh, das ist ein Widerspruch in der Bibel. Aber wenn man sagt, okay, da oben hat er sich vielleicht einmal ein bisschen verschrieben und da unten ist das, wie es richtig ist, dann kann ich doch sagen, die Bibel ist zuverlässig. David hat den Goliath erschlagen und Elchanan hat den Bruder von Goliath erschlagen. Und im Prinzip habe ich hier keinen Widerspruch vorliegen. Oder noch ein Beispiel. Hat Gott zum Beispiel, dem David gesagt, er soll das Volk zählen, oder was der Teufel? Das stehen, sind zwei unterschiedliche Berichte. Aber wenn ich ein bisschen nachdenke und sage, natürlich, Gott ist niemand, der zum Bösen versucht. Aber Gott hat es zugelassen, dass der Teufel in David versucht hat, um ihn zu prüfen. Genauso wie er bei Hiob zugelassen hat, dass der Teufel Hiob krank macht. Gott hat sogar gesagt zum Teufel, du hast mich dazu gebracht, dass ich Hiob verderbe. Aber wer hat Hiob verdorben? Wer hat Hiob krank gemacht? Es war der Teufel natürlich. Das heißt, wenn man ein bisschen denkt und das Gesamtbild der Bibel betrachtet, dann kann man auch dazu kommen, dass die Bibel keine Widersprüche hat und dass die Bibel zuverlässig ist, aber dass es vielleicht manchmal verschiedene Aspekte gibt, die man eben zusammenbringen muss, um das größere Bild zu haben. Das heißt, das ist der Abschluss des zweiten Teils, wir können die Bibel nicht als Waffe benutzen, wir können uns nicht auf sie verlassen, wenn wir uns nicht im Vorfeld auch klar sind, dass sie zuverlässig ist und dass sie von Gott gehaucht ist. Nur dann, wenn es nur ein Stück Literatur ist, dann, naja, was soll ich dann damit? Wie soll ich dann damit umgehen? Wie gesagt, es gibt da viel Literatur, das kann man natürlich nicht in einer Predigt jetzt behandeln, aber ich habe das jetzt nur mal als ein Beispiel genommen, wie man, wenn man sich auch ein bisschen die Sprachen vertieft, in die Kultur der Bibel, in den größeren Zusammenhang, dass man viele von den sogenannten Widersprüchen, dass man sie auflösen kann und zu dem Schluss kommt, dass die Bibel als Gottes Wort zuverlässig ist und wir uns wirklich darauf stellen können. Das war der Punkt 2. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Gut, jetzt habe ich die Bibel, ich weiß, was die Herausforderung ist, ich weiß, was die Waffe ist. Wie benutze ich denn diese Waffe jetzt? Ne? Ich nehme ja nicht die Bibel und werfe damit nach dem Teufel, sondern wie benutze ich die Bibel? Und vielleicht die nächste Folie bitte. Und ich glaube, es gibt da 4 Punkte, wie ich die Bibel benutzen kann, mit diesen Herausforderungen zu kämpfen, um den Teufel wirklich seine Macht in meinem Leben zu nehmen. Das erste ist Predigen. Wir müssen das Wort Gottes predigen. Weil die Bibel sagt, es kommt der Glaube aus der Predigt, oder im Griechischen steht da aus dem Hören. Das Predigen kommt aber aus dem Wort Christi. Das heißt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen trivial an für uns, aber wenn man sieht, wie oft in Predigten es dann eher um soziale Themen geht, um Klimaschutz, um alle möglichen Sachen und wie sehr die Bibel quasi zum Teil in den Hintergrund gedrängt wird. Ich habe das selber erlebt. Ich habe ein paar Jahre berufsbegleitend, an einer eigentlich evangelikalen Hochschule Theologie studiert. Und ich dachte, Mensch, jetzt gehst du da hin, jetzt geht's richtig tief in die Bibel rein. Und jetzt komme ich nach 7 Jahren da raus. Und jetzt habe ich mir gesagt, Mensch, also ein Bibelwissen hat total abgenommen. Ich muss mich jetzt erstmal wieder selber aufbauen. Weil wir haben da so viel an Philosophie, an Soziologie, an allen möglichen Theorien gelernt, wo ich dann sage, an irgendwelche Philosophen und geschichtliche Sachen, was alles nett ist, aber jetzt komme ich hier raus, dann kam ich da raus und dachte so, meine Güte, ist ja nicht falsch, was ich da gelernt habe, aber wo ist die Bibel in all dem? Und so ist auch in Gemeinden, unser Bibelwissen nimmt immer mehr ab. Viele Sachen, die noch vor 20 Jahren klar waren, gehen immer weiter runter. Und die Waffe dagegen ist, dass wir das Wort Gottes predigen. Wir predigen nicht Philosophie, wir predigen nicht, was den Menschen gefällt, sondern wir predigen die Bibel, das Wort Gottes. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen das Wort Gottes aussprechen, wenn wir eine Situation in unserem Leben haben. Vielleicht auch eine herausfordernde Situation. Das mache ich ja auch oft. Dann gehe ich zu meiner Frau und sage, das alles ist so schwer und ich kann nicht mehr. Ja, das ist menschlich, aber lasst uns das lernen. Wir alle müssen das lernen, dass wir über eine Situation das Wort Gottes aussprechen. Wie Hesekiel zum Beispiel, den Gott in diese Ebene geführt hat, mit den ganzen toten Knochen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen wir es alle, Hesekiel 37. Und eine total hoffnungslose Situation, alles war kaputt. Und da sagt Gott, Sprich das aus. Sprich über diese Knochen. Sieh, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich weissag, wie mir befohlen war. Und auf einmal wurde aus dieser toten Situation, wurde es wieder lebendig. Das heißt, weil das Wort Gottes letztendlich hat Kraft. Das Wort Gottes ist nicht nur einfach Schall und Rauch, wie wir das in Europa oft denken. Naja, Worte sind Schall und Rauch. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, wie es angeblich Konrad Adenauer gesagt hat. Nein, das Wort Gottes ist mehr. Das heißt, Tod und Leben sind in der Gewalt unserer Zunge. Das heißt, deswegen müssen wir das Wort Gottes, damit wir das Leben haben und nicht den Tod, nicht sagen, ich bin krank, ich bin schwach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr leben, sondern dass wir sagen, nein, dass wir Leben in unserer Situation sprechen. Dass wir uns die Dinge nehmen, die im Wort Gottes zu unserer Situation passen und sie ausbeten und sie aussprechen. Und jetzt der nächste Punkt, wir müssen das Wort Gottes ausbeten. Das heißt, wenn wir beten, müssen wir das Wort Gottes auch aussprechen. Das heißt, und manchmal muss ich sagen, haben wir so ein etwas merkwürdiges Verständnis von Gebet, vielleicht ein bisschen traditionell geprägt. Wir sagen mal beten, wir setzen uns vielleicht eine Stunde vor ein Bild und sagen nichts. Das ist auch okay, dass wir über Dinge meditieren und nachdenken, zur Ruhe kommen. Aber wenn wir beten, alle Bibelstellen, die sich um Gebet widmen, also die, wo es um Gebet geht, da wird immer klar gesagt, sie sprachen etwas aus. Gott, wir sehen die Situation, Gott kommt vom Himmel runter, Gott mach was, weil eben wie im vorigen Punkt schon gesagt, unsere Worte haben Macht, unsere Worte sind stark und wenn sie mit Gottes Wort oder aus Gottes Wort kommen, unsere Worte sind Geist und deswegen müssen wir eben, um mit diesen geistlichen Dingen zu tun haben, müssen wir das Wort Gottes ausbeten in einer Situation, das lebendige Wort Gottes, wo wir eben vorher gesagt haben, das ist vertrauenswürdig oder was wir hoffentlich glauben. Und der letzte Punkt ist, manchmal müssen wir auch das Wort Gottes, das ist eigentlich ein eigenes Thema, aber nur als kurzer Hinweis, manchmal müssen wir das Wort Gottes auch boostern, wenn wir beten, sozusagen, dass wir es mit Fasten unterstützen. Ne? Diese Art fährt nicht aus als durch Gebet und durch Fasten. Jesus selber, er hat 40 Tage gefastet. Hat schon jemand mal 40 Tage gefastet? Ne, ich nicht. Wow. Wow. Also ich nicht. Und ich denke, die meisten hier nicht. Das ist echt krass. 40 Tage wirklich fasten. Du auch? Wow. Das ist echt viel. 40 Tage hat Jesus gefastet. Und das heißt, manchmal, um wirklich durchzubrechen in der geistlichen Welt, brauchen wir sozusagen so eine Art Booster, nämlich das Fasten, um als quasi uns vor Gott zu demütigen, um uns von unserem Fleisch zu lösen, um uns auf Gott und die geistliche Welt auszurechnen und da hinein zu beten und hinein zu fasten. Das heißt, was will ich jetzt in der Zusammenfassung, was will ich sagen? Wir haben Herausforderungen, wir haben in unserer Gesellschaft Herausforderungen, wir haben auch im persönlichen Leben Herausforderungen. Und oft ist man ja so geneigt, ich ja auch, wenn ich dann Dinge wieder in der Politik sehe, da wird wieder irgendwas beschlossen und klar, dann einfach so eine Diskussion, da denke ich auch manchmal, boah, denen würde ich gerne mal so richtig die Meinung sagen. Und vielleicht noch so ein bisschen mit Sarkasmus gewürzt, dass ich die auf jeden Fall nichts mehr sagen. Ja, das kann man machen, aber letztendlich ändert es nicht, was da grundsätzlich hintersteckt. Was ist die Ursache von dem, was wir sehen? Das heißt, wir können Dinge sagen, wir können auch uns in der Politik engagieren, wir können Dinge sagen und natürlich müssen wir manchmal auch wirklich unseren Kopf benutzen, um mit Problemen klarzukommen. Ne? Wenn jetzt irgendwas kaputt geht, klar, dann kann ich beten, aber am Ende brauche ich einen Handwerker, der mir sagt, wie es geht. Nicht alles löst sich nur durch Gebet. Aber die Grundlage von allen Dingen, diesen geistlichen Dimensionen, mit denen wir zu tun haben, sind eben geistlich und deswegen muss ich geistlich kämpfen, weil wir letztendlich, wie es die Bibel sagt, wir sind nicht nur Körper und wir sind nicht nur Intellekt, wir selber sind ein geistliches Wesen und das ist der ewige Teil unserer Existenz. Und was ich im Abschluss noch sagen möchte, wenn ich mir gerade die Situation in Deutschland angucke, dann das Gefährliche, was ich ja manchmal sehe, ist, dass es ja gar nicht so ist, dass auf einmal jemand sich hinstellt und sagt, ihr dürft euch hier nicht mehr versammeln, ihr dürft hier nicht mehr predigen, ihr dürft nicht mehr in der Bibel studieren. Das sagt ja kein Mensch. Aber was passiert, ist für mich viel gefährlicher. Es ist so ein ganz langsames Erodieren, ein ganz langes Abnehmen von Gewissheiten, von Gemeinden, wenn ich das so sehe. Es ist so ganz langsam, so wie der berühmte Frosch, der da so im Wasserglas sitzt, dass man da so langsam heiß macht und der Frosch kriegt es nicht mit und stirbt dann am Ende im heißen Wasserglas. Gemeinden sterben nicht sofort, aber sie gehen immer weiter runter. Gewissheiten gehen immer runter. Ein Beispiel noch, weil ich das selber, als ich Teenager war, mitbekommen hat. Damals, mein Vater hat sich immer in der evangelischen Kirche stark eingesetzt gegen eben das Thema homosexuelle Partnerschaften, also nicht gegen die Menschen, aber eben, dass zwei Männer oder zwei Frauen eben gesegnet werden, weil die Bibel eben sagt, eine Ehe ist zwischen Mann und Frau. Nicht gegen die Menschen, ich kenne viele liebe Menschen, die so sind, aber Ehe ist das nicht, da ist die Bibel klar. Und dann ging es in der evangelischen Kirche so weiter und dann hieß es, ja, wir machen eine Segnung, aber es ist keine Ehe, das unterscheiden wir irgendwie schon noch. Und jetzt ist es hier so, zumindest im Rheinland, es ist alles egal, Ehe kann alles sein. Demnächst kommt vielleicht eine Dreier- oder Vierer-Ehe, wir wissen es nicht. Das geht immer so weiter. Und dann habe ich früher immer gedacht, naja gut, in den Freikirchen, da ist das ein bisschen anders noch. Da wissen ja die Leute, was in der Bibel steht. Und dann war es 2015 so, dann sagt der damalige Vertreter der Allianz, gut, es gibt da verschiedene Sichtweisen, aber ich sehe das so ein bisschen anders. Da war in der Zeit ein Riesenthema, da gab es natürlich einen Aufschrei, jetzt sind sie da zurückgetreten. Aber wenn man sich so viele Diskussionen anguckt, man sieht so ganz klar, wie vor 10, 20 Jahren, sind wir bei vielen Themen nicht mehr. Vielleicht die evangelische Kirche ist da bei vielen Sachen schon weitergekommen und bei uns, also ich hoffe nicht hier, aber vielleicht in anderen freikirchlichen Bünden ist es auch nicht mehr so ganz klar, naja, da müssen wir drüber diskutieren. Und da frage ich mich manchmal, naja, wo ist denn da der Punkt der Diskussion? Ist das nicht irgendwie klar in der Bibel? Was ich damit sagen will, es ist nicht so, dass wir auf einmal hier jetzt die Polizei rankommt und uns alle ins Gefängnis wirft, weil wir Christen sind. Aber es ist so ein langsames Diffundieren. Und deswegen sagt die Bibel, der Teufel ist listig. Er steht nicht vor uns und brüllt und sagt, wenn du jetzt predigst, dann kommst du 10 Jahre ins Gefängnis. Nein, das ist so ein ganz langsames Diffundieren. Und ich denke, wir müssen wach sein. Wir müssen dann wach sein und geistlich kämpfen und wissen, wir stehen in einem Kampf, auch wenn wir es gar nicht merken, auch wenn wir hier jetzt schön gemütlich in der Gemeinde sitzen. Am Ende, was wir hier machen, ist geistlich. Alles, was wir hier machen, jede Gebetsstunde, jeder Gottesdienst, ist geistlich. Und ich möchte auch noch sagen, vielleicht nur, um noch ein bisschen konkret zu werden, dann schließe ich die Predigt, möchte ich sagen, tja, am Ende, was kann man denn jetzt konkret machen? Ich habe ein paar Punkte gesagt. Ich möchte vielleicht auch dafür einladen. Wir haben zum Beispiel im Sommer, haben wir den Allianz-Gottesdienst. So, wie ich das sehe, oder ist das ist noch wahrscheinlich, doch, wir haben Allianz, wir haben hier Allianz-Gebetswoche. Ich habe auch gesagt, wie viele Leute kommen da zum Beispiel, dass wir zusammen beten. Ich weiß noch, als ich da vor 15, 20 Jahren angefangen habe, da war zum Teil im Eröffnungsgottesdienst, da war die ganze Kirche voll, man hat da zum Teil Stehplätze und jetzt, es nimmt immer mehr ab. Deswegen sage ich, lass uns doch all diese Sachen machen, die wir machen. Wir können, wie wir gleich machen, grillen, das ist schön. Wir können alle möglichen Sachen machen. Wir können zusammen Sport machen. Aber lasst uns nicht vergessen, dass wir geistig kämpfen. Wir haben in einer geistlichen Kampfsituation. Lasst uns richtig vorbereiten. Lasst uns das Wort Gottes predigen. Egal, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Lasst es aussprechen. Lasst uns ausbeten. Lasst uns zusammen beten. Lasst uns fasten. Und wie gesagt, ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn ich einige von euch auch vielleicht bei der nächsten Allianz-Gebetswoche sehe oder beim nächsten Gebetstreffen. Amen.